بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وعند فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثالث والثلاثين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب بيد الله، dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folgen leisten werden bis zum Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. So sind wir heute angekommen beim 33. Vortrag, und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ikhwat al-Iman al-Islam, mazal al-Hadith al-Musulan ma' al-Martaba al-Thaniya min ratib hadha al-Din wa ya martaba al-Iman wa ma zilna ma' al-Rukn al-Sadis min arkan al-Iman مع الإيمان بالقدر خيره وشره. وقبل البداء في درس اللقاء كما تعودنا نستمع لمن يذكر بالجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن
sind wir immer noch bei der Erläuterung der zweiten Rangstufe, liebe Geschwister, und zwar die Rangstufe des Iman, al-Iman, den sogenannten Glauben. Und wir sind immer noch bei der Erläuterung der sechsten Säule, und zwar ist dies der Glaube an die Vorherbestimmung, sei es im Guten oder im Bösen. Bevor wir inshallah weitermachen, wo wir aufgehört haben beim letzten Unterricht, wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass ein Bruder das Ganze auf arabischer Sprache wiedergibt, das auswendig Gelernte, und ein anderer Bruder das Ganze inshallah auf deutscher Sprache wiedergibt.
Arabisch.
وأركان الستة كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وتؤمن بالقدر
واليوم الآخر
وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب القمر آية 49.
أحسنت يا إبراهيم. دويتش إبراهيم.
Die zweite Rangstufe, der Glaube. Dieser besteht aus mehr als 70 Stufen. Die höchste Stufe sind die Worte La ilaha illallah und die geringste ist eine Schändlichkeit von Wege zu räumen. Die Schamhaftigkeit gehört zu den Stufen der Iman. Und die sechs Säulen sind, wie in der Überlieferung, der Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den Tag der Auferstehung, an die Vorherbestimmung, sei es im Guten und im Bösen. Und der Beweis für die sechs Säulen ist die Aussage des Erhabenen. Gewiss, nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten und Westen wendet. Gut, vielmehr ist die Güte, dass ihr an Allah glaubt, an die Auferstehung, an die Engel, an die Bücher und an die Propheten. Surah Al-Baqarah 177. Und die Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen. Gewiss, wir haben alles in bestimmter Maß erschaffen.
بارك الله
فيك.
سورة القمر.
سورة القمر 43.
بارك الله. إخوة الإيمان الإسلام، في اللقاءات الماضية تكلمنا عن الإيمان بالقدر، فبينا مفهوم القدر ومفهوم القضاء في لغة العرب وفي الشرع، ثم بدأنا الوقوف مع مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وعلمنا أن أركان الإيمان بالقدر أربعة: الإيمان بعلم الله المحيط الشامل، هذا هو الركن الأول أو المرتبة الأولى. الثاني: الإيمان بالكتابة. الثالث: الإيمان بالمشيئة الشاملة والقدرة النافذة. الرابع: الإيمان بخلق الله للعباد وأفعالهم. تكلمنا عن الركن الأول وهو العلم، وبينا صفة العلم على مدار أكثر من لقاء، واتفقنا أن المؤمن يعلم أن الله عليم، فيعلم كل شيء جملة وتفصيلا، وأن من صفاته أنه الحكيم وأنه العدل، إذن لا يقضي قضاء إلا وفيه الخير، لأنه يقضيه عن علم وعن قدرة وعن حكمة وعن عدل. عندها يطمئن المؤمن فيرضى ويسلم لقضاء الله وقدره، وهذه مسلمة أولى بها يستريح أهل الإيمان فيما يتعلق بقضية الإيمان بالقدر، وخاصة أن هذه المسألة حيرت عقولا وما زالت تحير عقولا. وقد أراحنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه عندما سأله السائل عن القدر، فأجاب إجابة عجيبة، قال له: يا أمير المؤمنين، حدثني عن القدر. فقال رضي الله عنه وارضاه: طريق مظلم فلا تسلك. فعاد الرجل السؤال فقال: بحر هائج فلا تلج. فأعاد الرجل السؤال فقال: سر الله فلا تفتش. بهذه الإجابات المختصرة الواضحة البينة أجاب علي على السائل عن القدر، وكأنه يقول لنا: لا ينبغي لأحد أن يتكلم في القدر إلا بعلم، وكأنه يقول لنا أن هذه المسألة حيرت وسوف تحير أصحاب الأهواء الذين يخوضون بغير علم بينما المؤمن الحق إن أراد أن يتعامل مع قضية القدر يلزم القرآن والسنة. فأنت عندما تعرف ربك معرفة صحيحة سوف تسلم لقدره وترضى، لأنك تعلم أن الذي قدر هو الله العليم الحكيم العدل، فقضاء لك خير. عندها إن وصلت إليك نعمة شكرت، وإن جاءتك مصيبة صبرت، لأنك تعلم أن قضاء الله خير كله. فمش محتاجة تفتيش، ومش محتاجة أقول ليه وعشان إيه، لأن الذي قدر هو الله العليم الحكيم العدل. من هنا نفهم حديث النبي الذي نسمعه كثيرا ونردده عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خلط، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي. فهذه مسلمة مهمة جدا في هذا الباب الخطير جدا الذي ذلت فيه أقدام وسوف تزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا من رحم الله عز وجل وعصمه بالإيمان فيرضى لقضاء الله وقدره. لذا سعادة المؤمن مع مواقع القدر، سعادة المؤمن مع مواقع القدر. تشيل الهم ليه؟ ارضى وسلم مدام الأمر من عند الله رب العالمين. لذلك ذكرت مرة مسألة مهمة، وهي أن كل أقد يعني المنع إلا إذا كان الأخذ بأمر الله تعالى فيكون بمعنى العطاء، ودي نبينها بعد أن يترجم المترجم.
بالأخير اللي قال علي رضي الله عنه
سر الله فلا تفتش.
So machen wir weiter, liebe Geschwister im Islam. Wir haben in den letzten Unterrichten erwähnt, dass diese sechste Säule, ja, wir sind immer noch bei der Erläuterung der sechsten Säule des Iman, ja, der Glaube an die Vorherbestimmung, sei es im Guten oder im Bösen, dann haben wir wiederum unterteilt und haben erwähnt, dass wiederum diese sechste Stufe, ja, diese sechste Säule vier Stufen hat. Dass diese sechste Säule wiederum in vier Stufen unterteilt wird. So haben wir erwähnt, dass die erste Stufe diese ist, dass man daran glaubt, an das umfassende Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala, das alles umfasst. Der Gläubige, liebe Geschwister, der Gläubige, ja, derjenige, der den Glauben verinnerlicht hat, der sollte wissen oder er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allwissende ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dieser Eigenschaft gebührt, ja, dass er allwissend ist. Allwissend, liebe Geschwister, bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Wissen hat über das Große und das Kleine. Ja, egal wie groß dir eine Angelegenheit erscheint, ja, oder wie klein dir eine Angelegenheit erscheint, solltest du wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Wissen über diese Angelegenheit hat. Und gleichzeitig solltest du wissen, dass alles eine gewisse Weisheit mit sich bringt. Und ja, Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der dich und mich erschaffen hat und der unseren Zustand am besten kennt, ja, hat das Wissen über das Große und das Kleine in deinem Leben, egal was ist. Und dementsprechend solltest du verinnerlichen, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala vorschreibt, eine gewisse Weisheit mit sich bringt. Und genau hier, liebe Geschwister, finden die Herzen der Gläubigen die Ruhe. Dann, wenn du die Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala überlässt und du glaubst an die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, sei es im Guten oder im Bösen, dann weißt du, dass alles, was dir geschehen ist oder was dir nicht geschehen ist, eine Weisheit mit sich bringt. So sehen wir, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, wurde gefragt über diese Angelegenheit, über die Vorherbestimmung. Und so hat er der fragenden Person ein Gleichnis geben wollen, um ihm zu zeigen, dies ist eine gewaltige Sache. So sagte er, das ist ja sinngemäß ein dunkler Weg, den du nicht schaffst zu gehen. Oder dann sagte er weiter, dieses war ich ein gewaltiges Meer. um zu verdeutlichen, wie gewaltig das ist. Und dann wurde er nochmal gefragt, und dann hat er gesagt, wahrlich, das ist das Geheimnis Allah subhanahu wa ta'ala, so versuch nicht daran rumzuforschen. So versuch nicht daran rumzuforschen. Wahrlich, das ist das Geheimnis Allah subhanahu wa ta'ala, so versuche darin nicht rumzuforschen. Und hier sehen wir, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, will uns damit zeigen, wie gewaltig dieses Thema ist. Und gleichzeitig sehen wir, dass genau dieses Thema der Knackpunkt ist, in dem viele Menschen ja nie kaputt gegangen sind, weil sie an diesem Punkt gezweifelt haben. Weil sie sich jedes Mal fragen, wieso ist das so und wieso geschieht immer nur mir das und wieso nur so. Wo sehen wir, dass ihr Glaube und dass sie langsam versuchen daran zu zweifeln und dass sie Stück für Stück daran kaputt gehen. Umgekehrt jedoch ist der Zustand des Gläubigen. Der Gläubige führt dies immer wieder zurück auf den Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und er fragt nicht wieso und er fragt nicht warum, sondern er gibt sich damit zufrieden. Und wie vorhin erwähnt, liebe Geschwister, finden die Herzen der Gläubigen hier die Ruhe. Und dann, wenn wir das hier verstanden haben, mit der Vorherbestimmung, dann verstehen wir auch die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der es heißt, wahrlich bewunderlich ist der Zustand des Gläubigen und dies gebührt nur dem Gläubigen. Wenn ihn etwas Gutes trifft, so ist er dankbar dafür und wenn ihn etwas Schlechtes trifft, so ist er geduldig für diese Angelegenheit. Wahrlich, bewunderlich, ja, oder der Zustand des Gläubigen ist immer gut. Bewunderlich, der Zustand des Gläubigen ist immer gut für ihn. Und dies gebührt nur dem Gläubigen. Wenn ihn etwas Schlechtes trifft oder wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, so ist er geduldig, was dies angeht. Und wenn ihm etwas Gutes widerfährt, ja, so ist er dankbar für diese Angelegenheit. Und wie ich erwähnt habe, genau hier finden die Herzen die Ruhe und finden die Glückseligkeit, wenn sie wissen, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, eine gewisse Art des Heils mit sich bringt. Und dass man sich damit zufrieden geben sollte und dass man wissen sollte, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat, egal was sich getroffen hat oder was sich nicht getroffen hat, dass darin eine gewisse Weisheit steckt, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt.
Eden, kultu lakum. كل أخذ معناه المنع إلا إن كان الأخذ بأمر الله تعالى من عند الله جل جلاله فيكون بمعنى العطاء بمعنى المخلوق إذا أخذ منك شيئا منعك إياه هذا القلم الذي في يدي وأنا أملكه أخ عبد الكريم رح واخده منه تفضل عبد الكريم أخذه معناه منعني القلم خذه مني خلاص لكن إذا أخذ الله مني أخذ ليعطي مش أخذ ليمنع وده اللي تفهمه في قضية القدر في المقادير شوية مرض يعني أخذ منك صحة إذا أخذ ليعطيك لأن الأخذ هنا عطاء مش منع أخذ مالك ضيق عليك قضية الأرزاق مفيش عمل مفيش 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 مال يبقى بيعطيك ازاي هي دي القضية اللي انت مش قادر تدركها انه منعك عشان يعطيك ويستخرج منك عبودية الصبر عشان يرفع قدرك ويغفر ذنبك ويوسع عليك فيما بعد نضرب لك مثال يوضح الأمر قضية الجنين داخل الرحم ربنا جعلها آية وذكر أطواره على مائدة القرآن حتى نفهم هذه القضية الجنين داخل الرحم يعيش في ظلمة الرحم في ظلمة المشيمة في هذا المكان الضيق كيف يغذى وينمو داخل الرحم هو في معزل عن حياتنا الدنيا ولا أسباب له كي يتحرك ليأكل أو ليشرب أو إلى آخره الله جل جلاله جعل له بابا للرزق يسمى الحبل السري أو إن شئت فقل الحبل السري عبارة عن حبل من جلد مربوط في بطنه متصل بأمه يوصل عن طريق الغذاء الأم تأكل تشرب بعد عملية الهضم الدم يبدأ يوزع الغذاء إلى أجزاء الجسم حتى تتقوى الأم على التحمل، جزء من هذا الغذاء يوصل للطفل عن طريق هذا الحبل، توصل للفيتامينات فينمو يوم بعد يوم. إن كما تعلمون إن داخل الرحم الجنين بينمو، بيبقى نطفة قطرة ماء، بعد كده علقة، يعلق بجدار الرحم قطعة دم متجمد كده، بعد كده بيكون مضغة قطعة لحم بمقدار ما ينضغ الإنسان، بعد كده يبقى عظام، يبقى لحم، يكسر اللحم، بيبدأ ينمو داخل الرحم حتى يصل إلى بعض الأطفال اللي بيجي طويل عنده 4 كيلو مثلا، بعضهم 3.5، بعضهم 2.5، بعضهم أقل أو يزيد على حسب ما أراده الله عز وجل له داخل الرحم. طيب بعد فترة الحمل هيبدأ ينزل هذا الجنين ويكون وليدا. أول حاجة يعملها الطب عند الوضع يروح قاطع هذا الحبل، هتفصل عن أمي خلاص، فهنسد عليك الباب ده اللي بيأتيك منه طعام والشراب. صحيح؟ صحيح. أول حاجة رح ماسك الطبيبة ماسك الطفل كده بالمقص، تروح أصل حبل السري اللي مربوط بالأم وبيصل منه الغذاء. طب لماذا فصلت؟ لأن الله أراد له أن يخرج. يبقى الأخذنا بأمر من؟ بأمر المالك جل جلاله، هنخرجك للحياة ثم السبيل يسرها، لازم نفصلك عن أمك، هذا أمر الله تعالى، ده يسد عليه الباب. نعم يعني الأخذ بأمر الله، نعم يعني مش معنى منع هيمنعه الطعام ده، لا مش هيمنعه، ده منع ليعطي. إزاي مش يعني بمجرد ما ينزل الجنين ويتقطع عنه الباب ده بأمر الله، إذا بثديي الأم يدرني لبنا سائغا لهذا الوليد الجديد، أغلق بابا ففتح بابين، أدي معنى الأخذ عطاء. وذلك لو سألت نفسك الأم دي اللي كانت حامل فأشهر الحمل فين كان اللبن؟ كانش موجود في الثدي، ما ينزل اللبن غير بعد أن ينزل الولد. ليه؟ لأنه هنمنع عنك باب عشان نفتح لك بابين. كلام جميل. يبقى منعنا لنعطي، أغلق بابا ففتح لك بابين. طيب هيبدأ يرضع من ثدي الأم، وكما تعلمون قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، سورة البقرة. يبقى فترة الرضاع 2 سنين، بيرضع من ثدي الأم لمدة 2 عامين، ممكن يكون أقل أو كده على حسب حال الطفل. بعد فترة الرضاع هنمنعك، هنفصلك عن الثدي، يعني إيه؟ هناخد منك مصدر غذائك. الله أكبر، ده منع. نعم بأمر مين؟ بأمر الله. يبقى ما منع إلا ليعطي. هيغلق عليك البابين؟ نعم، عشان يفتح لي 4 أبواب، يفتح بابين من المطعمات وبابين من المشروبات، لأن الأخذ منه عطاء سبحانه جل جلاله. فيبدأ يفتح لك بابين من المطعمات وبابين من المشروبات. أما المطعمات فكل ما تخرجه الأرض من خضروات ونباتات تبدأ تأكل بقى. طيب الباب الثاني المطعومات، جميع اللحوم للأنعام، بهيمة الأنعام من إبل وبقر، كل الطيور بتأكل بقى لحوم. يبقى دي باب في المطعومات اللي هو الخضروات والفواكه وما تخرجه الأرض. الباب الثاني اللحوم. المشروبات يفتح لك بابين أيضا. الباب الأول الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الباب الثاني الألبان، يبقى أغلق بابين ففتح لك 4، لأن الأخذ منه عطاء سبحانه وجل جلاله. طيب حضرتك عشت في الدنيا على الإيمان وعلى التوحيد، على اتباع النبي عليه الصلاة والتسليم، وليك فترة عمرية في هذه الدنيا بعدها يكون الموت. يعني ايه بالموت؟ هنغلق عليك الابواب الاربعة اللي بيجي منهم الطعام والشراب. لو الموت خلاص اغلقنا عليك الابواب الاربعة، ايه ده؟ بامر مين؟ بامر الله. ده اخذ، نعم، فمعناه العطاء. يغلق عليك اربعة ابواب ايها الموحد ليفتح لك في جنته ثمانية ابواب تدخل من ايها شيء ان عشت على الايمان ومت على التوحيد. اذا الاخذ بمعنى المنع الا ان كان الاخذ بامر الله فيكون بمعنى العطاء. ان سلمت بهذا هتستقبل مقادير الله جميعا المؤلمة بهذا الفهم. سلب مني صحتي، بس هيعطيني ايه؟ ازاي ده يمنعك الصحة؟ هتنام في الفراش، ايوه، هيغفر ذنبي ويرفع قدري، ويمكن يكون مرضي سببا في صلة ارحام بعد ان كانت مقطوعة، ويمكن يكون مرضك سبب في اصلاح ذات الدين، ويمكن يكون مرضك ان تعرف الزوجة ان كانت لك زوجة قدرك وقيمتك، فبعد ان كانت متمردة تبدأ تراجع نفسها وتجلس جنبك وتبكي وتحاول ترضيك، اولادك يعرفوا قدرك ويعرف سبحان الله عطاءات انت في غفلة عنها، اخوة حولك يؤجرون لسببك اللي يروح يزورك واللي يسأل عنك، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان اللي يعود مريضا فهو في خراف الجنة حتى يعود، وفي رواية يتبعه 70,000 ملك يستغفرون له. يبقى شوف مرضك ده او الاخذ منك ده تنساه بعطاءات قد ايه وانت لا تدري. وغير كده بقى العطاءات الاخرى، الطب نفسه يبدأ يتقدم بسبب مرضك انت، اطباء يبحثون وتحليلات واشعة وطبيب يفكر عشان علاج، وممرضات تشتغل ومستشفيات بتفتح وتأمينات تشتغل وشركات أدوية. الله الله الله، إيه ده؟ أيوة، يبقى الأخذ إيه؟ عطاء، مش منع أبدا لو كنت مؤمنا. هذه القضية اللي بقول لك عليها، قضية التسليم لقضاء الله وقدره. نعم. اللبن.
So machen wir weiter. Nachdem wir erwähnt haben, dass wenn der Gläubige diese Angelegenheit verinnerlicht, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und alles vorhergeschrieben ist und alles eine gewisse Weisheit in sich bringt und alles gut für ihn ist, auch wenn es im ersten Moment schlecht erscheint, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wunderlich und gut ist der Zustand des Gläubigen, er ist immer gut für ihn. Wenn ihn etwas Schlechtes trifft, ist er geduldig, wenn ihn etwas Gutes trifft, so ist er dankbar dafür. Wenn wir dies verinnerlichen, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, dann finden die Herzen Ruhe und eine gewisse Art der Glückseligkeit. Ein weiteren Punkt, den wir jetzt erwähnen, und zwar ist dies ein sehr, sehr wichtiger Punkt, deswegen mit der Bitte um Konzentration und aufmerksames Zuhören, weil wer diesen Punkt verinnerlicht, wird eine ganz andere Ansicht anfangen zu haben, was die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala angeht. Und er wird wahrlich eine richtige Ruhe finden, egal was ihm passiert. Man sollte wissen, wenn du im Weltlichen von einer Person, von etwas oder von der Nutzung einer Sache abgehalten wirst, ist es schlecht für dich. Ja, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, der Sheikh hat beispielsweise diesen Stift, ja, und dann gehe ich hin und nehme ihm diesen Stift weg. Ja, dieser Stift ist sein Besitz, er hat diesen Stift, dann nehme ich diesen Stift und ich nehme ihn weg von ihm. Ich halte ihn von der Nutzung dieses Stiftes oder von dieser Art des Materials, halte ich ihn ab. Ja, war in seinem Besitz, er hat ihn benutzt die ganze Zeit, dann nehme ich ihn und ich verbiete ihm diese Nutzung von diesem Stift, von diesem Gegenstand. Also ist es eine Angelegenheit, die eigentlich Nachteile mit sich führt. Ja, so viel zu weltlichen. Man sollte wissen, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich ihn davon abhalte, habe ich ihm etwas weggenommen. Man sollte wissen, in der Angelegenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala, wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala etwas nimmt oder etwas verbietet, wenn er dir etwas nimmt, so gibt er dir etwas. Wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala Und das ist eine ganz wichtige Sache, liebe Geschwister. Wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala etwas wegnimmt, dann macht er dies nur, um dir etwas zu geben. Komischer Satz, vielleicht versteht man das nicht, was ist damit gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt etwas von mir, aber er gibt mir etwas. Was ist damit gemeint? Wie wir erwähnt haben, mit dem Stift diese Angelegenheit. Das war mit dem Weltlichen. Wir erwähnen ein weiteres schönes Beispiel, das uns zeigt, wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala etwas verbietet oder dir eine Tür schließt, so ist es nur, damit er dir mehrere andere Türen öffnet. Wir erwähnen das Beispiel mit dem Säugling im Mutterleib. Ja? Nachdem er nur ein Tropfen war und dann wird er ein Blutgehängsel und ein Anhängsel und es entwickelt sich immer weiter und immer weiter. Man wird sehen, dass dieser Säugling im Mutterleib, ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm seine Versorgung so vorhergeschrieben, dass eine Nabelschnur der Transportweg ist, zu dem er seine Nahrungsmittel und alles braucht, was er zum Leben braucht. Ja, durch eine Nabelschnur. Kommt von der Mutter, geht rein zum Säugling. Die Mutter ernährt sich, die Blute transportieren diese wichtigen Stoffe und so weiter und so fort über die Nabelschnur, so dass sie zum Säugling gelangen und er bekommt seine Ernährung so viel zur Angelegenheit im Mutterleib. Und wir sehen hier die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, es ist eigentlich bewunderlich. Yani, man stellt sich vor, wie gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Yani, nachdem es nur ein Tropfen war, nicht nur, dass er am Ende ein Mensch ist und rauskommt, sondern wie Allah subhanahu wa ta'ala sogar diese Nabelschnur verbindet, auf dass seine Versorgung zu ihm gelangt. Wenn dieser Säugling nun yani, so weit gereift ist, ja, dass er bereit ist für die Geburt und auf die Welt kommt, sehen wir, dass das Erste, was der Arzt macht, ja, hingeht und diese Nabelschnur durchschneidet. Er geht hin und schneidet diese Nabelschnur durch. Diese Nabelschnur, die ganze Zeit das Mittel dazu war, dass dieser Säugling ja die Nahrung bekommt. Im ersten Moment erscheint uns dies als etwas Negatives. Ja, er hat nur einen Weg, um Nahrung zu bekommen. Dann geht der Arzt hin und er schneidet diesen durch. Aber gleichzeitig öffnet ihm Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er diese Tür schließt zwei weitere Türen, und zwar die Brust der Mutter. Nachdem er nur ein Tor hatte, eine Tür hatte, um Nahrung zu bekommen, diese Nabelschnur, dann geht der Arzt hin und er schneidet sie durch. Es kommt uns als etwas Negatives vor. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Tür schließen lassen und öffnet ihm zwei weitere Türen durch die Brust der Mutter. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, yani, dass die Kinder stillen, was zwei Jahre ungefähr angeht. Ja, manche ein bisschen mehr stillen, manche stillen ein bisschen weniger, ja, nachdem diese Säugling zur Welt gekommen ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Tür geschlossen, hat zwei weitere geöffnet, und zwar die Brust der Mutter. Dann geht es so weit, liebe Geschwister, dass auch diese zwei Türen geschlossen werden. Ja, ein Kind, ja, oder die Mutter produziert ja nicht andauernd Milch in ihrer Brust, so dass ihr Kind bis zum 20. Lebensalter stillen kann. Ja? Sondern irgendwann nach einer gewissen Zeit, ja, wie wir erwähnt haben, zwei Jahre plus minus, werden diese zwei Türen ebenfalls geschlossen. Diese zwei Türen schließen sich und Allah subhanahu wa ta'ala öffnet ihm vier Türen. Und wir erwähnen, die Nabelschnur war eine Tür. Diese wurde geschlossen, diese wurde durchtrennt, hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala zwei Türen geöffnet, die Brust der Mutter. Nach dieser Stillzeit werden diese zwei Türen geschlossen und es werden ihm vier Türen geöffnet. Zwei, was das Essen angeht und zwei, was das Trinken angeht. Zwei Türen beim Essen, und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala aus der Erde hat hervorkommen lassen an Grünzeug und ähnlichem, an Gemüse und ähnlichem, an Obst und ähnlichem. Und einmal, was die Art und Weise des Essens angeht, was das Fleisch betrifft. Ja? Schlachttiere zu haben und so weiter und so fort. Ja, die zwei Türen, das, was auf der Erde hervorkommt, und einmal die Tiere zu schlachten, um von diesem Fleisch zu verzehren. Was das Trinken angeht, hat er das Wasser hervorkommen lassen, ja, und die Milch hervorkommen lassen, die sich im Leibe der Viecher, des Vieh sozusagen produziert und das wir dann entnehmen. Warum habe ich gesagt, liebe Geschwister, dass es wichtig ist, dass man bei diesem Kapitel gerne gut zuhört und konzentriert dabei ist? Weil wenn wir diese Angelegenheit verstehen, wenn wir diesen Punkt verstehen werden, werden sich unsere weltlichen Angelegenheiten komplett ändern. Und wir werden wissen, dass alles eine gute Sache mit sich bringt. Wir haben erwähnt, am Anfang sieht es dir negativ aus. Die eine Tür, die es gibt, die Nabelschnur, die wird durchtrennt. Aber mit einer Weisheit, Allah subhanahu wa ta'ala öffnet ihm zwei weitere Türen. Dann werden diese zwei Türen geöffnet mit einer Weisheit, Allah subhanahu wa ta'ala öffnet ihm vier weitere Türen. Wir haben erwähnt, zwei für das Essen und zwei für das Trinken. Und derjenige, der nach dem Tawhid lebt und den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebt, dieser wird sterben. Jeder wird sterben. Aber wir erwähnen extra diese Person, weil auf ihn etwas anderes wartet. Denn je nachdem, wie Allah subhanahu wa ta'ala Türen geschlossen und geöffnet hat, kommt nun eine Tür, bei der man denkt, dass sie alles schließt und nichts wird sich wieder öffnen. Er hatte 4 Türen gehabt. 2 fürs Essen, 2 fürs Trinken. Dann kommt der Tod. Diese 4 Türen werden geschlossen und es öffnen sich 8 Türen des Paradieses. Und es öffnen sich 8 Türen des Paradieses, liebe Geschwister im Islam. Wenn man dies verinnerlicht, wenn wir dies verinnerlichen, weil wir erwähnt haben, die Aussage vorhin, die wir erwähnt haben, es ist ein gewaltiges Thema, die Vorherrschung. Und viele Menschen, die mit ihrem Verstand daran kaputt gegangen sind, weil sie es nicht verstehen, weil sie zweifeln, wieso, warum, weshalb und so weiter und so fort. Aber wenn wir dieses Gleichnis, das Gleichnis des Kindes hier verstehen, wird uns bewusst, dass wenn dir etwas negativ im ersten Augenblick aussieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht etwas von dir nimmt oder dir etwas Schlechtes zufügt, solltest du wissen, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dir etwas nimmt, macht er es nur, um dir etwas zu geben. Wir erwähnen das Beispiel des Kranken. Eine Person, die bei voller Gesundheit war, 100%iger Gesundheit, erleidet eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala und wird krank. Nachdem man gehen konnte und so weiter und so fort, sieht man nun, dass er vielleicht bettlägerig geworden ist. Im ersten Augenblick sieht uns das aus, als hätte man ihm seinen Gesundheitszustand genommen, aber Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Weisheit, wie es sich seiner Majestät gebührt, hat dies gemacht, um ihm etwas zu geben, um aus ihm die Eigenschaft der Geduld zu entnehmen, die Eigenschaft, dass man zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn er eine Frau hatte, die vielleicht nicht mehr so gut mit ihm umgegangen ist, wird sie jetzt den Stellenwert ihres Mannes zu schätzen wissen und sie wird sich um ihn kümmern und ihn pflegen. Andere Geschwister kommen dich besuchen, wie es in den Überlieferungen heißt, also sie werden verfolgt von den Engeln und machen die ganze Zeit Istighfar und Dua für diese Person, die einen Kranken besucht. Man kommt dich besuchen, vielleicht wenn du Verwandtschaftsbande hattest, die keine gute Eigenschaft oder keine gute Beziehung mit dir hatte, diese, ihre Herzen werden ebenfalls weich und sie kommen dich besuchen und die Herzen führen zueinander und so weiter und so fort. Also sieht man, nachdem dir etwas widerfahren ist, was dir im ersten Moment schlecht und negativ aussieht, mit der Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala ist dies geschehen, um dir etwas Gutes zu geben. Das heißt, wir verinnerlichen diesen Satz, wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala etwas nimmt, macht er es nur, um dir etwas zu geben. Und wenn wir diesen Satz verinnerlichen in unserem Leben, so wirst du eine vollkommene Ruhe und Glückseligkeit finden und du wirst dich ergeben der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala und wirst dir bewusst, dass alles gut für dich ist, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich vorhergeschrieben hat, egal wie es dir im ersten Moment oder der erste Anschein aussieht.
هكذا ينظر المؤمن إلى المقادير التي قد يراها بالنسبة له مؤلمة، ينظر بجانب الإيمان. مثلا قضية أخذ المال أو الفقر، الله جل جلاله إن سلبك مالك وضيعك عليك في رزقك ما دام هذا قدر فاعلم أنه خير وأن معناه العطاء. كيف يكون الضيق اللي أنا فيه عطاء؟ أقول لك حضرتك خلصت دراستك، ما فيش شغل الآن، جلست في البيت. طيب يا رب يسر، هذه أول عطاء. تبدأ تعرف أن لك رب بيده الأمر، تدعو وترجو، والله يحب عبده اللحوح. يبقى دي اول مساله في العطاء. انا كنت الاول مش في دماغي ان انا ادعو، او دعائي كان دعاء لسان، لكن عند حاجتي اصبح دعاء قلب، بقيت مضطر، بقيت بلح يا رب. وكلمه يا رب ما بتخرج من قلبك يا الله. انا الاول ربنا ييسر، يا رب يا رب كرمنا، عادي لسان متعود بيدعي وخلاص، مش بيجري وخلاص. لكن ساعتها هتجد القلب هو اللي بيدعو. ليه؟ في أسرة، في بيت، عايزين يأكلوا، عايزين يشربوا، عايزين سيارة، عايزين، وأنا العملية ضيقة يا رب. طيب ما عايزين دي. كلام جميل، أدي أول عطاء، إنك عرفت إنك لابد أن تدعو بيقين. وذلك سبحان الله دعاء المضطر بيختلف عن غيره. كثيرون يدعون لكن مش كل، تجد فيه اليقين وفيه الإقبال غير صاحب الحاجة، تجده بيبكي وبيدعي كل بقلبه بلسانه، فكره مشغول مقبل على حاجته بإصرار. أدي أول عطاء. اثنين، هتبدأ تنال عطاء آخر يرفع عنك الكسل، هتبدأ تتحرك وتاخد بالأسباب وتجتهد وتسأل. ده ما انتوا عارفين في أوروبا هنا تخلص دراسة ما فيش شغل، تبدأ يقول لك أخ بيقول لي أنا رسلت 30 شركة، يبعث هنا طلب ويبعث هناك طلب ويتحرك. الطلبات دي كلها فيها عطاءات، أكيد عندك برينتر وعندك طبعة، تبدأ تطبع أوراق وتكتب مش عارف على الكمبيوتر ماشي كده، فتشغل شركات، شركات بتقدم طبعات بتقدم أحبار بتقدم كذا. لو الناس كلها مش هيشتغلوا محدش هيرزق، لكن الرزق إيه؟ ربنا جعله بينا وبين بعض صفريا، كلنا نستخدم بعض. فتبدأ تشتغل وتاخد بالأسباب وتتحرك وتشغل الشركات دي كلها اللي انت بعت لها الطلبات دي، ما في موظفين وفي اداريين. ها بعت طلب كام الف واحد بعت طلبات في شركه معينه بعينها كتير. يبدا شؤون العاملين يشتغلوا يجمعوا الطلبات، وموظفين يشوفوا الشروط والضوابط ويبداوا يبعتوا لك. البريد هيشتغل ورسائل تشتغل، تبعت لك رسائل ده يرفضك وده يقول لك مش عارف عايزين ايه وده لا مش عايزين النهارده ماشي. تبدا انت يقول لك مش عايزينك، تحزن شويه يا رب ارجع تاني انا عايزك تاني تعال. ها شركه قابلتك الحمد لله، ايه هتسيب الدعاء وهتعمل ايه؟ ده لما كان في اخذ كان في عطاء، ايه اللي جرى لك؟ لا المفروض تزود. يبقى لازم تنظر بهذا المنظور فيه، وانت لا تدري ربنا جعلك سبب في عطاءات لناس كثيره جدا جدا ماشي كده. غير كده تلاقي اهلك مشغولين بيك، الام عماله تدعي لك، الاب بيدعي لك، مشغول بحالك، الولد مش لاقي شغل ادعي له يا فلان يا شيخ ندعي له، ده كله مشغول بيك، بقيت محطه انظار الجميع بعد ما كانش مالك، ما كنت مالكش قيمه عند الناس، محدش عارف حاجه عنك. دلوقتي كله في كل مجلس فلان، في كل مجلس فلان الولد ها كله عمال مشغول بيك. الله اكبر. فعرفك من لم يعرفك، او من كنت بالنسبه له خاملا هيبدا يدعي لك، يبدا يتذكرك، يبدا كمان ربما يسعى لك ويسال لك فيؤجر بسببك، يمشي في حاجه مسلم، وهكذا خيرات متدافره بسبب هذا الاخذ. الموت كذلك، البعض يشوفه مصيبه، هو مصيبه نعم لكن فيها الخير لأنها بأمر الله. إزاي؟ يا مناس يا جماعة كانوا فقراء ومضايق عليهم، جه الأب مات، تحولوا من الفقر إلى الثراء بسبب موت الأب. إزاي؟ يبدأ أهل البر وأهل الفضل يتحركوا في كفالة الأيتام. لما كان أبوهم عايش ما كانوا عليه دقيقة خالص، مات الأب، بدأ فلان الثري، الله فلان مات ده عنده أولاد صغار وما لهمش عائل سبحان الله. والنبي قال أنا وكافر اليتيم كأتين في الجنة، وأشار يبدأ يكفل الأيتام، يبعت راتب للأولاد ويبعت لهم ملابس في الأعياد، يبعت لهم مش عارف إيه، مش هو بس وفلان وفلان وفلان. بعد ما كانت العملية ضيقة، أنا أعرف أيتاما يعيشون في رغد من العيش وثراء أفضل مما كان أبوهم في حياتهم، فأصبح الموت رحمة لهؤلاء ورحمة للمتوفى. أرحناك من عناء الدنيا ومن فتنها ومن دنس، يلا أقبل على ربك عز وجل. وهكذا المؤمن ينظر لكل المقادير اللي بيراها مؤلمة أن الخير فيها وأن العطاء فيها. ولذلك كنت أمس في خطبة الجمعة ولا قبل أمس بنتكلم عن قضية النفقة، وأخذنا قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قلنا هذا المثل العجيب جدا يحتاج إلى تدبر. خلي بالك قوي إن قضية خطيرة جدا. الله جل جلاله ضرب لنا في النفقة هذا المثل، مثل الفلاح المؤمن إنه زارع. تعالوا كنا نشوف عمل الفلاح المؤمن المزارع ماذا يفعل. بيجيب حبة القمح بذور جيدة ولها ثمن، يشتري الحبوب غالية الثمن. بيعمل الفلاح يروح يضع البذرة تحت الأرض تحت التراب، صح؟ هذا عمله. هيحطها فين؟ في غيادة تحت التراب، والبذرة غالية وليها ثمن، ده مشتري بأموال. يروح حفر الأرض ويحطها تحت ويردم عليه. طيب، ويبدأ ينتظر أياما حتى ينزل غيث السماء أو يمن الله عليه بماء الأبار العيون أو الأنهار، فيبدأ يسقي الزرع. هي لسه موجودة فين؟ تحت غيابة الأرض في الغيبة للزهرة. طيب، يبدأ يسقي الزرع ويرعاه، وبعد فترة يبدأ يخرج النبات الأخضر بأمر الله، وبعد فترة تطلع السنابل، وبعد فترة تمتلئ السنابل بالثمار، فيفرح الفلاح، يبدأ يبيع الثمر ويزداد الخير وتعم البركة. صحيح؟ هكذا الإنفاق. طب هننظر بالمنظور الآخر، نقول له أيها الفلاح، يبدأ إبليس بيقفل، أنت هتحط الثمار دي البذور دي تحت الأرض، ماشي كده؟ هتحط البذور فين؟ تحت الأرض. طب من أدراك إن المطر هينزل؟ إيه اللي يضمن لك؟ ممكن ما ينزلش المطر ويضيع البذر بتاعك اللي أنت دفعت فيه مال، أدي واحد. طيب هينزل المطر، من يضمن لك أن يخرج النبات اللي تحت الأرض ده؟ طب خرج النبات، من يضمن لك ألا تتعرض الحبوب وأرضك إلى الحشرات ومناطر الطير فيأكل الثمر كله؟ مزارع وأرض فضاء ولا إيه؟ هيطلع فيها نبات، في طيور ولا لا؟ وعصافير هتنزل تأكله كله. إيه اللي يضمن لك إن يبقى لك ثمر؟ دي كلها بنسميها موانع التوكل على الله من وساوس إبليس. عرفت لماذا يقع الناس في الإلحاد وفي الشرك؟ سبب الموانع دي كلها. إيش ضمنك إن في إله؟ إيش ضمنك إن القرآن ده كلام الله؟ إيش ضمنك إن في إنجيل وفي توراة وفي أديان؟ إيش ضمنك إن في أنبياء ورسل؟ إيش ضمنك إن في ملك اسمه جبريل؟ إيش ضمنك إن في جن؟ إيش ضمنك إن في جنة؟ إيش ضمنك إن في نار؟ إيش ضمنك إن في عذاب في القبر ونعيم؟ وساوس إبليسية. فيبدأ الواحد يشد، اللي ما عندوش إيمان المرح يلحد بقى. آه صح، ده فكرة الإله دي صحيح. مسكين مسكين أمثال مساكين، فنقول له شوف ربنا ضرب المثل ده عشان يقول لك افهم. الفلاح المؤمن ما قالش ده كله، الرجل البسيط اللي ما عندوش علم ده اللي قاعد في الأرض الزراعية ده ما قالش الكلام ده كله، راح جاب البذور الغالية جدا وحطها في غيب الأرض ورماها وسابها متوكلا على من؟ على الله، انك لا هتخرج بأمر الله وهتحفظ من الحشرات ومن مناقر الطير. الطير له قدر بيخدم بأمر الله، والثمر يبقى ويزيد ويفيض لأنها أرزاق مقسومة، الذي قسمها الرزاق. الرزاق هو اللي بيمنح، هو اللي بيعطي. الطائر له رزقه عندي هياخده كاملا ولا ينقص من رزقي أي شيء. الحشرة اللي هتطلع دي هتطلع عشان ليها رزق، هتبدو كاملا ويبقى الثمرة لي أيضا كاملة ورزقي كاملا. الفلاح البسيط علمنا اليقين وحط البذرة وما سألش وتوكل على الله فطلعت الثمرة وعمت البركة. فكذلك المؤمن في قضية الإنفاق بقى، ولذا المثل ذلك أنت أيها المؤمن قال لك تعال، ما أنت بالضبط زي الفلاح المؤمن ده، نيجي نقول لك خرج اللي أنت بتحبه الماء. الله أكبر، الفلاح خرج اللي بيحبه البذور، حطها تحت الأرض في الغيث وانت هتطلع والدنيا بأيامها بليلة ولا الغيث فترة عدم ظهور الثمرة، هتنقشع تلك الأيام والليالي وتدخل الجنة إن شاء الله تجد الثمرة زي الفلاح موضع البذرة وعدت أيام تحت الأرض ونزل الغيث فشاف الثمرة وفرح بيها. لذا قال لك مثل يعني الذين ينفقون مثل إن الذين ينفقون الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أنت حطيت حبة في غيابة الأيام والليالي مش هتشوف ثمرتها في الدنيا، يعني الموعود بيها دي اللي ربنا وعدك بيها دي حطيتها طيب، وبعدين يا رب عليكم السلام كمثل حبة أنبتت سبع سنات، هي ترى تطلع نبات سبع سنات في كل سنبولة 100 حبة، يبقى الحسنة ب700 اليورو ب700. ده مش بس كده، والله يضاعف لمن يشاء، دي مش بتاعتي ولا بتاعتك بقى، دي اللي يعلمها إلا الله عز وجل، والله واسع عليم، واسع خيره، كثيرة خزائنه، عليم بحال المنفق إن كان مخلصا صادقا أم مرائيا بقيلا شحيحا سبحانه جل جلاله. يبقى أنت لما طلعت في سبيل الله حطيت الرصيد بتاعك المبارك في الجنة مباشرة، الله أكبر، أرصدة مباركة توضع في جنة الله لتلقاها في الآخرة. إن نظرت هذه النظرة لمقادير الله عز وجل نظرة الإيمان هيستريح قلبك، مش هتقول لي وعشان إيه وإيه اللي بيحصل ويشت عقلك، ده يشت عقل غير المؤمن. شوف ظاهرة الإلحاد في العالم، عندما أسمع لبعضهم أضحك وأقول مساكين والله سبحان الله كلام أغبياء، هم يطبقون مسلمات في حياتهم الدنيا لو تبصروا فيها ما سألوا هذه الأسئلة وما ضلوا وما أضلوا، ولكن لأنهم استجابوا لوساوس إبليس اللي حط لهم موانع التوكل على الله وأخرج منهم بذرة الكبر الموجودة بداخلهم، فأصبح في أنانية بينظر لنفسه فقط، ليه أنا بقى مريض مش ده ظلم، وليه العذاب في الدنيا، وليه فين الإله، فين الإله؟ الإله على ما يشاء قدير، الإله يختبر فيك إيمانك، إما أن تنجح في الاختبار فتسعد وإما أن ترصد فتهلك.
Ja. Nachdem ihr das gleich das erwähnt haben, mit der kranken Person, dass diese verschiedene Vorteile und positive Eigenschaften mit sich bringt, wie den Kranken zu besuchen, Tilgung seiner Sünden, Familienangelegenheiten, Familienbeziehungen und so weiter und so fort, sollte man auch ein anderes Beispiel geben, damit wir gut verstehen, was mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist. Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala vorschreibt, nachdem du eine vielleicht reiche Person war oder eine Person, der es in finanzieller Hinsicht gut ging, dann kommt Allah subhanahu wa ta'ala und er prüft dich damit, was die Armut angeht. Ja, indem er dir Geld entnimmt oder von deinen finanziellen Mitteln etwas entnimmt, womit du nicht gerechnet hast und du somit vielleicht der Armut ausgesetzt bist. Oder wir erwähnen ein anderes Beispiel. Du studierst, du machst dein Studium fertig und nachdem du damit gerechnet hast, dass du direkt eine Arbeit bekommst, bekommst du eine Zeit lang keine Arbeit, ja, und du sitzt zu Hause und du hast nichts zu tun. Diese Situation, nachdem sie dir vielleicht positiv, negativ erscheint, dass du keine Arbeit hast und du gehst nicht arbeiten und du bekommst kein, du hast kein geregeltes Einkommen und so weiter und so fort, so sieht man, dass trotzdem positive Dinge dahinter stecken. Weil wir haben vorhin erwähnt, was, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas nimmt, dann macht er es nur, um etwas zu geben. Man sollte wissen, in dem Zustand, in dem du vielleicht wirklich bedürftig bist und dir bewusst bist, dass du ohne Allah subhanahu wa ta'ala nichts machen kannst, dann sieht man, wie die positiven Eigenschaften von dir kommen. Nachdem du während deinem Studium vielleicht, wir sagen nicht ungehorsam warst, aber nicht diese Gewissheit hattest, dass dir nur Allah subhanahu wa ta'ala helfen kann, dann kommt dieses Studium, du bist fertig und du hast keine Arbeit und du hast nichts und du sitzt zu Hause. Dann fängst du an, Dua zu machen, Bittgebete zu machen, mit einer gewaltigen Art der Gewissheit. Du wirst dir langsam bewusst, okay, ich bin jetzt wirklich in einer Situation angekommen, nur Allah subhanahu wa ta'ala kann mir helfen. Oh Allah, ja Rabb, nachdem du vorher immer Dua gemacht hast, nur mit deiner Zunge, kommst du jetzt in einem Zustand an, in dem du plötzlich anfängst, Dua zu machen aus deinem Herzen. Bittgebete aus deinem Herzen. Du sagst, ja Rabb, wenn du bittest, oh Allah, hilf mir aus dieser Situation, niemand kann mir helfen, außer du. Und wir sehen hier eine Situation, nachdem sie dir negativ erscheint, ja, und du hast dich angestrengt, du hast dein Studium gemacht, du hast dein Studium fertig gebracht, du hast dies, das, und am Ende sitzt du da ohne Arbeit, ohne Job, ohne nichts. Etwas, was dir extrem negativ erscheint. Aber wir haben erwähnt, und das ist der Satz, wenn wir diesen heute verstehen, dann haben wir gewaltig verstanden, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas nimmt, dann macht er es nur, um etwas zu geben. Und dann wird dir bewusst, es ist nur Allah subhanahu wa ta'ala, der mir helfen kann. Ja Rabb, hilf mir in dieser Situation. Ohne dich bin ich nichts, alles Macht und alle Kraft ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Bitte hilf mir aus dieser Situation. Dann sieht man, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala langsam Stück für Stück Eigenschaften hervorkommen lassen in dir selbst, des Dieners, des aufrichtigen Dieners, der zurückkehrt zu seinem Herrn, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn viele machen Dua, aber die wenigen oder nicht jeder macht Dua, Dua ist das Bittgebet, nicht jeder macht Dua mit einer starken Gewissheit, dass wirklich nur Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen kann. Oder vielleicht, nachdem du faul warst während deines Studiums, wird jetzt diese Faulheit von dir entnommen, indem du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt keinen Job, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der mir einen Job gibt, aber ich muss die sogenannten Asbab, ich muss die Gründe dafür schaffen, die Versorgung zu bekommen, du fängst an, dich zu bewegen, du bewirbst dich, du machst dies, das, dir wird bewusst, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der den Rizq gibt, aber ich bin dazu verpflichtet, diese Asbab zu leisten. Wie wir hören, manche sagen, ich habe 30 Bewerbungen, manche sagen 100, 150, 200 Bewerbungen geschrieben, bis mich mal irgendeine Firma angenommen hat. Das heißt, sie wird langsam bewusst, ich muss diese Asbab schaffen, damit ich die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala bekomme. Und plötzlich stehst du im Mittelpunkt deiner Familie und deiner Freunde, deine Eltern andauernd, oh Sheikh, mach Dua für unseren Sohn, der sucht eine Arbeit, und deine Mutter nachts im Gebet macht Dua für dich und dein Vater macht Dua für dich und sie wünschen dir nur das Gute und inshallah wird das, und du stehst total im Mittelpunkt. Und nachdem dir eigentlich das Offenkundige, was hier vorgekommen ist, dass es etwas Negatives ist, aber vielleicht stecken hier gewaltige Vorteile und positive Dinge drin für dich, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala Stück für Stück verschiedene Eigenschaften von dir hat hervorkommen lassen, denen du vorher vielleicht ignorant gegenüber warst. Wir erwähnen ein weiteres Beispiel, und zwar ist dieser Tod. Der Tod, der jedem negativ erscheint. Aber vielleicht ist es bei manchen Familien, die bedürftig sind, sobald der Tod kommt, wird es anfangen, diesen Familien gut zu gehen und nicht mehr bedürftig zu sein. Der Chef erwähnt, er kennt die Familien, die wirklich in Drangsal gelebt haben und in Armut gelebt haben. Nachdem der Vater dieser Familie verstorben ist, ging es diesen Familien viel besser. Warum? Der Vater ist verstorben und dann fängt langsam an, die großzügigen Menschen, die Menschen, die verstanden haben, wie wichtig das Spenden ist, und die sagen, guck mal, hier gibt es ja diese bedürftige Familie, die schon seit langem bedürftig ist, aber das Oberhaupt der Familie, der Vater ist gestorben, wir brauchen Leute, die sich jetzt um diese Kinder kümmern. Nachdem diese Kinder vorher in Armut und so weiter gelebt haben, sieht man jetzt, wie die Menschen ihr Vermögen ausgeben, um diese Waisenkinder zu unterstützen und um diese aufzunehmen. Und so sieht man, dass es anfängt, ihnen gut zu gehen, nachdem sie ein Leben in Armut geführt haben. Also ist sogar der Tod, liebe Geschwister, vielleicht eine Weisheit dahinter, die du nicht direkt kennst. Was diese Angelegenheit angeht, mit der Gewissheit, die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, du musst eine Gewissheit haben, dass die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala wahrlich gut für dich ist. Dass sie wirklich gut für dich ist. Der Sheikh hat erwähnt, in seiner Freitagspredigt, in der auswärts war, hat er das Thema des Spendens benutzt. Er hat eine Predigt gehalten über das Spenden, basierend auf Surat al-Baqarah, Vers Nummer 261, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns. das sieben Ähren wachsen lässt und in jeder Ähre 100 Körner. Allah vervielfacht, wem er will, und Allah ist allumfassend und allwissend. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns hier das Gleichnis des Bauern gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns hier das Gleichnis des Bauern gegeben. Und viele von uns haben diese Verse schon öfters gehört, aber wichtig ist, dass wir verinnerlichen, was darin vorkommt. Allah subhanahu wa ta'ala, wie erwähnt, gibt uns das Gleichnis des Bauers, der sich bereit machen will für seine Ernte und er sät und so weiter und so fort. Man sieht, der Bauer, liebe Geschwister, und viele von euch haben vielleicht Familienangehörige, die in diesem Gebiet tätig sind, der Bauer geht hin und nimmt sich einen Samen, ja, und setzt diesen in die tiefste Dunkelheit der Erde ohne irgendwas. Ja, damit wir das inshallah verstehen, der Bauer geht hin, er nimmt Samen, steckt diesen Samen in die tiefe Dunkelheit der Erde und macht ihn zu. Dann wartet er, ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala es regnen lässt und dann kommt das Wasser darüber. Dann wartet er, bis langsam etwas hervorkommt, eine Art der Pflanze. Und dann wartet er, bis diese Pflanze groß wird. Und dann wartet er, bis diese Pflanze anfängt, eine Frucht zu tragen. Und dann wartet er, bis die Zeit gekommen ist, um diese Frucht zu ernten. Dieser Bauer, liebe Geschwister, und das ist das, was wir meinen mit Gewissheit und Tawakkul, das wirkliche Verlassen, dass ich mich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen, das sogenannte Gottvertrauen sozusagen. Ich vertraue nur auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Bauer geht hin und er setzt einen Samen in die Erde und er weiß nicht, ob es regnen wird oder nicht. Gehen wir davon aus, er nimmt selbst das Wasser und er gießt selbst diesen Samen. Okay, dann hat er keine Garantie, ob dieser Samen wirklich etwas mit sich bringt und eine Pflanze hervorgeht oder nicht. Auch wenn diese Pflanze hervorgeht, hat er keine Garantie, dass diese Pflanze groß wird oder dass sie kaputt geht. Und auch wenn sie groß wird, hat er keine Garantie, dass diese Pflanze eine Frucht mit sich bringen wird. Und auch wenn diese Pflanze eine Frucht mit sich bringen wird, hat er keine Garantie, ob er diese Frucht entnehmen kann oder die Heuschrecken und Tiere kommen und diese Frucht ja nicht vernichten oder fressen oder kaputt machen oder wie auch immer. Aber genau das hier ist das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Genau das ist das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Von jedem Zweifel gereinigt. Von jedem Zweifel gereinigt. Der Bauer geht nicht hin und sagt, ja okay, ich setze jetzt einen Samen hier rein, aber wer gibt mir eigentlich die Garantie, dass was hervorkommt? Wer gibt mir eigentlich die Garantie, dass es regnet? Ach, weißt du was, wer gibt mir eigentlich die Garantie, dass diese Pflanze überhaupt was wird? Wer gibt mir überhaupt die Garantie, wenn diese Pflanze was wird, dass sie eine Frucht mit sich bringt? Und wer gibt mir eigentlich die Garantie, dass nicht die Tiere kommen und diese Frucht ja nicht vernichten und ich im Endeffekt nichts davon habe? Aber er vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau das ist der Zustand des Gläubigen. Wenn er etwas, im Beispiel des Spenden, wenn er spendet, der hat das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass dies belohnt wird von Allah subhanahu wa ta'ala und der Lohn ist einzig und allein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau das sehen wir, was heutzutage die Atheisten und verschiedene Randgruppen dieses Gleichnis benutzen, beispielsweise, um zu sagen, dass es keinen Gott gibt, indem sie anfangen zu reden, wer gibt dir eigentlich die Garantie, dass es einen Gott gibt? Und wer gibt dir eigentlich eine Garantie, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Und wer gibt dir eigentlich die Garantie, dass es ein Paradies gibt? Und wer gibt dir eigentlich die Garantie, dass es ein Höllenfeuer gibt? Wer gibt dir die Garantie, dass es eine Bestrafung geben wird? Wer gibt dir die Garantie, dass es eine Befragung geben wird, eine Auferstehung geben wird? Wer gibt dir und wer gibt dir und wer gibt dir? Aber wenn sie wirklich ihren Verstand benutzen würden, im Richtigen, dann würde man wissen, dass wahrlich alles bei Allah subhanahu wa ta'ala liegt und dass man keinen Zweifel daran haben sollte, was diese Angelegenheit angeht. Und genau das, liebe Geschwister, ist es auch mit der Vorherbestimmung. Du hast die Gewissheit, dass alles, was getroffen wird, dass alles, was hier passieren wird oder was hier nicht passiert ist, das ist eine Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala ist und dass es eine gewisse Weisheit mit sich bringt, egal ob es gut oder negativ für dich erscheint.
إذن من تحقق بهذا العلم نجا من وساوس إبليس ولذلك المدخل لكل خير أن تحصي أسماء ربك الحسنى وصفاته المثلى. إننا ممكن نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، لأن الذي يحصي أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى ويتدبر معانيها ويعمل بمقتضاها فيستريح في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر الذي حير العقول وسوف يحير عقولا، وهلك بسببه من هلك وسيهلك فيه من يهلك بسبب الخوض فيه بغير علم. ولذا قال تعالى وأت البيوت من أبوابها. لذا كان منهج الأنبياء والرسل التوحيد أولا، العقيدة أولا، لأن بالعقيدة يسلم فهمك وتنجو من وساوس إبليس. إذن أول ركن ركن العلم، الله عليم سبحانه. بالله عليك من آمن بصفة العلم الشامل الكامل المحيط للعز وجل، هل ممكن كده يشك في قدر الله؟ أبدا والله. يبقى لا يشك مين؟ اللي ما عندوش إيمان وما عندوش علم بصفات الله وأسمائه جل جلاله. إن قدر البقاء وكان اللقاء، هنبدأ نتكلم عن الركن الثاني من أركان القدر وهو ركن الكتابة، وفيه تفصيلات مهمة أيضا تسهم في راحة النفس وإزاحة الكثير من الوساوس. فإن قدر البقاء وكان اللقاء، نواصل. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.
Sollen wissen, meine Geschwister im Islam, derjenige, der dieses Wissen hat, derjenige, der dieses Wissen hat, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, und dass wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala etwas nimmt, dass er dir eigentlich etwas gibt. Wer all dies hat, wird geschützt von den Einflüssen des Shaitan, indem es heißt, warum widerfährt nur mir das und warum das und warum das, und er fängt an, warum und wieso zu fragen. Wer dieses Wissen hat, wird sich bewusst, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, sei es im Guten oder im Schlechten. Und hier sehen wir die Wichtigkeit der Aqida, die Geschwister, dass man bestimmtes Wissen intus haben sollte, damit du yani ein Leben führst, in dem du eine Ruhe und Glückseligkeit findest. Das heißt, das war die erste Untersäule der sechsten Säule des Iman, und zwar das Wissen oder der Glaube an das umfassende Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir diesen Glauben haben, wenn wir diesen festen Glauben haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala das umfassende Wissen von alles hat, so wirst du keine Sekunde an der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala zweifeln. So viel zu diesem Thema, liebe Geschwister. Wir sehen, dass die Zeit eng geworden ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, werden wir im nächsten Unterricht über folgendes Unterthema reden, und zwar der Glaube an das Geschriebene von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein sehr komplexes Thema. So hoffen wir, dass wir uns inshallah genauso wiedersehen werden. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch und für den Gruppen.